Ich sage viel Böses über Deutschland in Deutschland und viel Böses über Frankreich in Frankreich. Mir nimmt das niemand übel, weil ich so bin, wie ich bin. Und das heißt, ich darf alles sagen, ich darf alles machen. Ich bin ein für alle Mal ein Befürworter der deutsch-französischen Verständigung. Also kann das, was ich sage, nur gut sein. Stimmt nicht, aber lass sie glauben.
Vor einem Monat ist Alfred Grosseur gestorben, der große Frankreich-Erklärer in Deutschland und der Deutschland-Erklärer in Frankreich. In Folge 58 von Frankophil blicken wir zurück auf das Leben des großen Wissenschaftlers und fragen, wer heute die Deutschland- und Frankreich-Bilder zeichnet. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Jahre alt ist Alfred Grosseur geworden. Der deutsch-französische Politikwissenschaftler hat über Jahrzehnte das Deutschland- und Frankreich-Bild im jeweils anderen Land mitgeprägt. Mehr als 40 Bücher, das letzte im Alter von 92 Jahren veröffentlicht, und über 1000 Artikel stehen am Ende des Lebens auf der Publikationsliste des 1933 aus Deutschland nach Frankreich emigrierten Sohnes jüdischer Eltern. Bis ins hohe Alter hat Grosseur sein Wissen bei Radio- und Fernsehauftritten vermittelt und in Diskussionsrunden mit der jungen Generation. Von 1956 an war Grosseur Professor an der Elite-Hochschule Sciences Po in Paris. Dort zählte auch Hélène Mia Delacroix zu seinen Schülerinnen. Die heutige Professorin für Geschichte und Kultur des zeitgenössischen Deutschlands an der Sorbonne in Paris zählt zu den Wissenschaftlern, die Grosseur zeitlebens besonders eng verbunden waren. In einer Rede bezeichnete er Mia Delacroix als seine geistige Tochter. Hélène Mia Delacroix ist heute zu Gast im Podcast. Frau Mia Delacroix, Sie haben mit Alfred Grosseur lange zusammengearbeitet. Erinnern Sie sich noch, wann Sie ihn das erste Mal getroffen haben?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an den Tag, wo ich Alfred Grosseur zum ersten Mal live erlebt habe, nachdem ich ihn mehrmals am Fernsehen gesehen hatte und ihn im Radio gehört hatte. Ich war in Sciences Po, nachdem ich die Agrégation d'Allemand gemacht hatte, und ich wollte dann internationale Beziehungen an Sciences Po studieren, und als Germanistin und als eine, die sich für Deutschland interessierte und vorhatte, über Deutschlands Politik in den 70er Jahren zu promovieren, bin ich selbstverständlich zu seinem Seminar gekommen, nicht zu seinem Jeudi, das heißt zu diesen großen Diskussionen, die er am Donnerstagabend organisierten, sondern wirklich regelrecht zu seinem Seminar, in dem es um einen Vergleich der Politik in Frankreich und Deutschland ging. Und da fühlte ich mich sofort angekommen.
Wie beliebt waren diese Seminare damals? War das Thema Deutschland in dieser Zeit wichtig?
Ja, also das Seminar war voll. Es waren nicht nur Menschen, die schon etwas mit Deutschland zu tun hatten. Allerdings gab es selbstverständlich Leute, die auch Germanistik studiert hatten oder Deutsch intensiv gelernt hatten. Es gab auch Deutsche, die in Frankreich unterwegs waren. Aber das Gros waren französische Studierende, die einfach ein Interesse an Deutschland hatte. Und vor allem die Vorgehensweise von Alfred Grosseur war extrem intelligent, weil es auch über den Vergleich mit Deutschland ein Mittel war, die Entwicklung der Politik in Frankreich zu verstehen, französische Besonderheiten und strukturelle Eigenarten anders zu beleuchten. Insofern war es sehr beliebt und das Seminar war voll.
Was hat ihn in diesen Seminaren ausgezeichnet? Hatte er da eine besondere Aura? War es sein Wissen, seine Konzepte, seine Herangehensweise? Was würden Sie sagen?
Also Alfred Grosser hatte schon eine Form des Charismas. Damals war er schon um die 60, ja, und es war so eine Persönlichkeit, die sehr viel Respekt einflößte. Und er war ziemlich, also ich will nicht sagen nett, er war den Studenten ziemlich nah, aber wohl wissend, dass er mehr wusste als wir und uns etwas beibringen konnte. Und diese Mischung aus Respekt, aber auch aus Humor und aus einfach Wissen hat uns auch dazu aufgefordert, selber Referate zu halten und Recherchen zu machen. Da er ziemlich viel verlangte, aber immer mit seinem Lächeln, fühlte sich jede und jeder gezwungen, das Beste zu schreiben und zu erzählen, damit sein Schmunzeln dann am Ende nicht zu, sagen wir mal, niederschmettert war.
Er war damals schon über 60, sagen Sie. Wie wichtig war ihm die Jugend? Ich habe den Eindruck, bei Veranstaltungen mit Alfred Grosser war es ihm immer sehr wichtig, dass die Jugend weit vorne, dass die jüngeren Leute weit vorne gesessen haben, dass er in den Austausch mit der nachfolgenden Generation kommt. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das stimmt völlig. Und das ist ein roter Faden in seinem Leben. Man darf nicht vergessen, dass Alfred Grosser als junger Germanist, der sich dann in die Politikwissenschaft begeben wollte, sich unmittelbar nach dem Ende des Krieges mit Deutschland auseinandergesetzt hat und versucht hat, Kontakt aufzunehmen mit jungen Deutschen, die damals nur den Nationalsozialismus erlebt hatten. Das war seine Überzeugung, dass man da mit ihnen nicht nur reden musste, sondern dass Austausch zu organisieren war. Und dass das freie Reden, das direkte Besprechen und Benennen der Probleme und der Ideen das beste Mittel war, aus ihnen, aus diesen jungen Menschen, Erwachsene zu machen, die dann auch einen kritischen Blick auf nicht nur auf das Leben, sondern auf die eigenen Vorurteile und auf die eigene Biografie hatten. Und diese Einstellung hat er bis ans Ende seines Lebens beibehalten. Als er Universitätsprofessor war es selbstverständlich, dass er immer wieder in Kontakt war mit jüngeren Menschen, die um die 20 bis 25 waren. Aber nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, hat er diesen Kontakt weiterhin gesucht, mit dieser Form einer sehr klugen Balance zwischen der Vermittlung von Wissen, der Richtigstellung von falschen Angaben, aber auch dem Zuhören. Und er hat immer zugehört und ermutigt, selber zu formulieren, wie man es sieht, wie man es meint und warum man dieses Urteil fällt. Wenn am Ende durch eine Art Kapriole jeder erkennen musste, dass es nicht so einfach war und dass man es anders sehen musste und oder konnte und dass man von dem alten Herrn etwas lernen konnte, lag auf der Hand. Er hat immer sehr gut zugehört und den jüngeren Menschen den Eindruck vermittelt, sie seien wichtig und sie hätten etwas zu sagen. Das heißt, sie hätten nicht nur zu lernen, sondern sie könnten unterschiedliche Elemente in Verbindung bringen und daraus intelligentes Wissen produzieren.
Er hat aber nicht nur der Jugend, den Studenten etwas zu sagen, sondern auch den Entscheidungsträgern, der großen Öffentlichkeit, wenn man so will. Er hat dreimal im Bundestag gesprochen. Haben Sie ihn im Laufe der Zeit ja als moralisches Gewissen auch wahrgenommen?
Ja, also er trat in den Medien auf, wo er nicht nur als Deutschlandspezialist galt, sondern auch als einer, der eben den Vergleich ziehen konnte zwischen Deutschland und Frankreich und vor allem immer den Franzosen sagen konnte, Moment mal, ihr Urteil über Deutschland ist schräg, weil ihr solche Vorteile habt oder weil ihr nicht sehr genau einseht, wo die Probleme in Frankreich selbst sind. Und genau das Gleiche hat er umgekehrt in Deutschland gemacht. Den Deutschen hat er erklärt, wie sie selbstkritisch miteinander umgehen konnten und was sie von Frankreich zu lernen haben. Also insofern war es moralisch, aber ich habe aus dieser Zeit nicht so sehr in Erinnerung, dass er mit gehobenem Finger erzählt hätte, das ist ethisch vertretbar, das sei nicht ethisch vertretbar. Das fand ich vielmehr in seinen Büchern Und aber auch dann in den Gesprächen, die ich dann mit ihm hatte, weil ich bei ihm promoviert habe und immer wieder den Kontakt hatte. Er hat sich auch, nachdem das Studium fertig war, den Kontakt gepflegt mit den jungen Menschen, die in Frankreich sich mit Deutschland auseinandersetzten und die er ein bisschen als Nachwuchs sah. Was er zu den Politikern erzählt hat, kann ich nicht sagen, weil es wahrscheinlich unter verschlossenen Türen war. Aber am Fernsehen oder am Radio, wohl wissen, dass es damals viel weniger Sender gab, hat er Politikern Paroli geboten und keine Scheu gehabt zu sagen, das, was sie jetzt erzählen, ist skandalös oder das stimmt einfach nicht.
Er hat ausgeteilt, konnte er auch einstecken, seine scharfe Israel-Kritik, die er über viele Jahre veröffentlicht hat, die war in Deutschland doch, kann man sagen, umstritten. Glauben Sie, das hat ihn persönlich getroffen, diese Angriffe darauf, oder hat er das sportlich genommen?
Also das hat er sehr wohl sportlich genommen, weil er im Prinzip sowieso sehr viel Wert legte darauf, dass die Menschen argumentieren und aus einer Argumentationskette zu einem Ergebnis kommen konnten. Und auch wenn es nicht seiner Meinung passte, konnte er das respektieren. Am Ende, wenn er da einen Fehler in der Argumentation sah, hat er gesagt, gut, so sehe ich das nicht, da stehen Sie falsch oder denken Sie noch ein bisschen darüber nach und wir sprechen noch einmal darüber. Aber man konnte sich mit unterschiedlicher Meinung trennen. Wichtig war ihm, dass man, wie gesagt, kritisch und selbstkritisch argumentiert und vor allem, dass man die gleichen oder dieselben Maßstäbe benutzte, um diejenige oder die andere Situation zu beobachten und zu analysieren. Und das, was ihn immer genervt hat, waren, wie er immer sagte, die anderen sollen über ihre Fehler reden und ich rede nicht über meine eigenen. Und das war wirklich seine Linie. Nicht unterschiedliche Maßstäbe, je nachdem, wo ich stehe. Oder wenn ich solche Maßstäbe unterschiedlich sehe, dann muss ich das mindestens anerkennen, dass ich ein Bias habe, dass ich nicht unbedingt gerecht bin. Und das hat ihm gereicht, dass die Menschen dann eingesehen haben, da ist man nicht gerecht im Denken.
Was glauben Sie, was bleibt von Alfred Grosseur im Rückblick auf lange Sicht stärker in Erinnerung, sein wissenschaftliches Wirken als Politikwissenschaftler oder ja, dieses Bemühen, das jeweils andere Land, Sie haben das ja gerade schon gesagt, einer breiten Öffentlichkeit zu erklären, also Frankreich den Deutschen und Deutschland den Franzosen?
Ich glaube, es wird vielerlei bleiben. Also man darf auch seine Bücher nicht vergessen, in denen er sich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat oder wie er sehr genau en Detail die Außenpolitik Frankreichs studiert hat. Also das wird auch noch bleiben, zum Teil auch als Beitrag eines Mitlebenden. Was wahrscheinlich bleiben wird, weil er auch so lange gelebt hat und weil er der Name war, der immer assoziiert wurde mit dem Begriff Deutschland in Frankreich oder deutsch-französische Beziehungen. Seine Vermittlerrolle bestand nicht darin, dass er gesagt hätte, ach, ihr müsst doch die andere Seite besser verstehen und schön lieben und dann werden wir uns die Hand strecken und gute Freunde sein, sondern seine Vermittlerrolle bestand darin, die Leute dazu aufzufordern, ihre eigenen Bias zu sehen. Das heißt, wie ihre Sichtweise irgendwie gebogen war durch den Ort, aus dem sie sprachen, durch die Kultur, die sie über die Schule übermittelt bekommen haben. Und das ist, glaube ich, das Beste, was er uns überlassen hat, nämlich dieser ständig kritische Blick auf die Position dessen, der redet oder deren, die kritisiert. Deswegen hat er nicht den Franzosen und den Deutschen das Gleiche erzählt, sondern immer spiegelbildlich, damit man sich nicht zurücklehnt und sagt, ach, wie gut wir sind und die andere Seite hat so viele Fehler, sondern umgekehrt, dass man bereit ist, jenseits der Vorurteile die guten Seiten des anderen Landes anerkennt und sich ein bisschen selber in Frage stellt, indem man sagt, ach, ich bin so erfolgreich oder meine Kultur ist so wichtig.
Sie haben dann mit Alfred Grosseur auch wissenschaftlich zusammengearbeitet, das haben Sie gerade schon gesagt. Gibt es so eine Alfred Grosseur-Schule, würden Sie sich als Schülerin bezeichnen? Er hat ja auch mal von Ihnen als geistige Tochter gesprochen. Was macht diese Nähe eigentlich aus zwischen Ihnen?
Ja, also von ihm habe ich gelernt vor allem, und das haben auch die anderen, die bei ihm studiert haben, gelernt, dass man immer hinterfragen soll. Das heißt, dass alles, was evident zu sein scheint, nochmal sehr genau beobachtet wird und gesagt, Moment, das ist das Argument von dieser Seite oder das ist eine nicht hinterfragte Behauptung. Und das ist, würde man sagen, ist der normale Umgang in der Wissenschaft. Aber das war bei ihm ganz besonders ausgeprägt, umso mehr, als er das immer ein bisschen frech selber praktiziert hat. Auch mit diesem Schmunzeln, mit diesem Lächeln, in dem er meinte, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen darüber nachdenken und uns noch einige Gedanken machen. Bei mir war es so beeindruckend, wie ich während der Doktorarbeit auch bei ihm so zu Besuch war und ich hatte so ein Kapitel mitgebracht und da hat er alles, ich will nicht sagen zerstört, sondern gesagt, was alles nicht geht, aber konstruktiv, sodass man nach einer halben Stunde den Eindruck hatte, Moment, das geht alles in die Tonne und ich muss alles von Beginn anfangen. Und dann kam das Konstruktive und man ging aus seinem Büro voller Ideen, die er nicht direkt gegeben hatte, sondern die er geholfen hatte, zu selber zu finden, mit Ideen, wo man, in welchem Archiv man suchen sollte und wen man interviewen sollte und so weiter und so fort. Und das ist wirklich eine Methode, die ich dann weiter benutzt habe. Als Betreuerin arbeite ich auch so, Klartext sprechen. Das heißt, niemanden auf einen falschen Weg sich irren lassen, aber immer konstruktiv nach neuen Wegen zu helfen. Und das ist wissenschaftlich, hat er das auch in einem kleinen Buch niedergeschrieben. Das heißt, L'Explication Politique auf Französisch. Es ist erschienen. Das war im Grunde am Anfang ein Ratgeber für Studierende der Geschichte und der Politikwissenschaft. Und es ging vor allem darum, keine Anfängerfehler zu machen in der Art und Weise, wie man sein Thema definiert, wie man die Quellen aussucht und so weiter. Aber dieses kleine Buch, das man dann auch weiter empfehlen kann, weil es immer aktuell ist, bedeutet auch eine intellektuelle Einstellung mit diesem Titel, L'Explication Politique, also die politische Erklärung. Es ging ihm darum, eine Methode, um sicher und wissenschaftlich zu interpretieren und zu erklären, was die Gegenwart angeht, aber auch was die Geschichte angeht, indem man Kausalitätsketten nicht verwechselt mit Zusammenfallen von Ereignissen, die weniger miteinander zu tun haben, als man glaubt und so weiter. Und das ist dieses extrem scharfe Bewusstsein dessen, was man macht und wie man gerade mit den Quellen umgeht. Das ist evident für jeden Promovierenden heute, aber das war damals bei ihm extrem interessant, weil es sich sowohl auf die Geschichte bezog, als auch auf die Erklärung der Gegenwart in der Kommentierung der Aktualität, wie er das in den Medien machte.
Sie sagen, er hat Klartext gesprochen. Könnte man sich seine Vorlesungen, seine Seminare heute 1:1 noch an einer französischen Universität vorstellen oder hat sich das Klima so weit geändert, dass das eigentlich heute nicht mehr denkbar wäre?
Also Alfred Grosser war kein großer Freund von Theorien. Er hat sogar sie belächelt, indem er meinte, Theorie kann ein Ersatz sein für Denken. Und diejenigen, die nicht wirklich empirisch arbeiten können, würden sich dann in Theorien einhüllen. Insofern würde das vielleicht heute an einigen Hochschulen ein bisschen fehlen, aber sein Umgang im Seminar entspricht mehr oder weniger der Art und Weise, wie man heute mit Studierenden umgeht, umso mehr, als er wirklich den Leuten das Wort gegeben hat und für die Debatten gesorgt hat. Damit die Debatten auch ein bisschen polarisiert waren, damit man unterschiedliche Positionen vertreten konnte und das hat er gemocht, dass es ein bisschen knallte. Weil man dabei lernen konnte, wie man argumentiert und ob man möglicherweise aus einer falschen Annahme etwas behauptet hat, was umstritten ist.
Er hat es gemocht, wenn es ein bisschen geknallt hat. Dann bleiben wir vielleicht mal bei diesem Thema und nähern uns ihm mit einem Zitat. Glauben Sie, er hat den Kern der deutsch-französischen Beziehung besonders gut herausgearbeitet? Ich möchte da mal ein Zitat nennen, was besonders plakativ, plastisch ist, aus seinem Buch »Wie anders ist Frankreich«, jetzt 20 Jahre alt, glaube ich, das Buch. Darin schreibt er, Frankreich will führen, auch uns Deutsche. Frankreich will geliebt werden und ganz besonders von uns Deutschen. Und am französischen Wesen soll die Welt genesen. Zitat Ende. Ist das so ein Punkt, wo Alfred Grosseur tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt der deutsch-französischen Beziehungen freigelegt hat aus Ihrer Sicht?
Also diesen Text soll man auch mit seinem Lächeln vorlesen. Es ist interessant, dass Sie genau diese Stelle herausgepiekst haben, denn da sind so Stellen, wo er es sich auch erlaubt hat, für ein deutsches Publikum ein bisschen über die Franzosen zu lächeln, wie wir sie sehen, indem er zugleich das wiedergab, was viele Deutsche denken, nämlich Frankreich will führen etc. Aber in demselben Moment sagt er, Frankreich will aber geliebt werden von den Deutschen. Das heißt, er macht es sich ein bisschen lustig über diese lange Tradition der französischen Weltpolitik und Politik in Europa, jahrhundertelange, aber zugleich gegen das Vorurteil, das es in Deutschland gibt, Frankreich wolle so führen und möglicherweise alles walten lassen unter seinem Willen, à la Napoleon Bonaparte, betont er gerade diese Schwäche, die es in Frankreich gibt, in diesem deutsch-französischen Verhältnis, nämlich, dass es oft Missverständnisse gibt, weil die französische Seite oft emotionaler mit dem deutschen Partner umgeht und mehr Nähe sucht, mehr Verständigung sucht, als dieses Gehabe einer Großmacht oder einer mittleren Großmacht glauben ließe. Das heißt, es ist ziemlich typisch Grosseur, und da soll der deutsche Leser nicht nur sehen, Frankreich möchte führen, sondern Frankreich möchte geliebt werden. Und wenn man nicht diese ausgestreckten Hand eine Antwort gibt, dann kann es kompliziert werden, und das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, dass es dann Enttäuschung gibt auf der französischen Seite, und wenn es Enttäuschung gibt gegenüber den Deutschen, dann kommt sehr schnell der Verdacht eines Alleingangs seitens Deutschlands oder eines egoistischen Deutschlands, eines falschen Deutschlands, das anscheinend nett sei, aber eigene Interessen pflegt etc. Und das ist dieser kleine Satz ist deswegen, glaube ich, nicht so ganz falsch. Schmunzeln, aber trifft doch den Punkt.
Aber damit beschreiben Sie ja im Grunde genommen die aktuelle politische Situation auch, dieses ja doch sehr, ich sag's jetzt mal schon ein bisschen verharmlosend, sehr schwierige Verhältnis zwischen Bundeskanzler Scholz und Staatspräsident Macron. Da hat man dann schon den Eindruck, im Grunde genommen führen wir die gleichen Debatten wie vielleicht in den 70er, in den 80er Jahren. Hat sich da im Grunde an dem Kern des deutsch-französischen Problems seit Jahrzehnten nichts geändert?
Was sich nicht geändert hat, sind strukturelle Besonderheiten, gegen die man nichts tun kann oder mit denen man leben muss und die man im Grunde nicht beiseite schieben soll, als würden sie nicht existieren. Umso mehr, wenn sie zu den zentralen Themen geworden sind, wie es zurzeit ist, nämlich Energie, Verteidigung, Finanzen. Ja, und das sind strukturelle Unterschiede, die sehr langlebig sind und nur eine langsame Annäherungsarbeit und Verständigungsarbeit ermöglicht ist, entweder die Unterschiede zu reduzieren oder mindestens diese strukturellen Unterschiede kompatibel zu machen. Und das ist, insofern hat sich da nichts geändert und es ist kein Wunder. Wo es vielleicht Wiederholungen aus der Vergangenheit gibt, das liegt tatsächlich an der Einstellung der Regierenden, der Amtsträger, die möglicherweise wenig Sinn haben für diese Feinheiten. Ein Gegenbeispiel von Bundeskanzler Scholz wäre Helmut Kohl, von dem man sagen könnte, hoppla, er wurde oft auch belächelt als nicht so besonders fein oder leicht etc., würde nicht der französischen Art entsprechen. Aber Helmut Kohl hatte ein sehr feines Gefühl für diese französischen Empfindlichkeiten, für dieses Wort, die Franzosen möchten geliebt werden und sind bereit, ihr Vertrauen zu geben, wenn man sie ernst nimmt und nicht von oben herab sieht. Insofern braucht man dafür als neuer Amtsträger wirklich Berater, die sagen, wie es ist und wie, dass es wenige Rezepte gibt, dass es aber sehr schnell schief gehen kann, wenn man im Umgang mit dem Nachbarn kratzbürstig ist oder widerborstig, genau das Gegenteil tut, was erwartet wird. Oder, schlimmer noch, genau das, was in den Vorurteilen erwartet wird, nämlich, das heißt, der gehobene Finger, um zu sagen, so soll es sein, wir wissen besser, wir sind stärker und wir haben immer recht. Also das ist... Insofern muss man tatsächlich immer wieder erklären und Leute wie Alfred Grosser haben, die vermitteln und erklären und vor allem, dass Deutsche und Franzosen weiterhin die Sprache des anderen erlernen. Denn das Verständnis für die andere Kultur, für die andere Umgangsweise kommt auch davon, dass man Kontakte hat, dass man Aufenthalte im anderen Land hat und dass man dann weniger sich zurückzieht auf die Vorurteile, die Denkkrücken sind, wenn man keine eigene Erfahrung hat.
Von Helmut Kohl ist ja auch das Zitat überliefert. Ich weiß gar nicht, ob er das so gesagt hat, aber es wird immer wieder ihm zugeschrieben, dass man sich doch vor der Trikolore lieber zweimal verbeugen sollte. Also da hat er den französischen Kern vielleicht wirklich ganz gut verstanden. Aber Sie haben gerade gesagt, man muss diesen Austausch fördern. Wie sieht's denn? Und wir haben vorher über die vollen Seminare bei Alfred Grosser gesprochen. Wie sieht's denn heute aus? Also es wird ja in den Medien auch gerne mal beschrieben, dass man in Frankreich auch Probleme hat, sogar im Außenministerium entsprechende Deutschland-Experten zu finden, Fachleute zu finden, dass die Zahl der Germanistik-Studierenden abnimmt etc. Wie nehmen Sie das bei sich am Lehrstuhl, an diesem prestigeträchtigen Lehrstuhl an der Sorbonne in Paris wahr? Ist das eine dramatische Entwicklung, die Sie auch bei sich im Alltag spüren können?
Ja, absolut. Also das nimmt jetzt so ein Ausmaß, wo man sich wirklich fragen kann, wie viele Menschen werden wir in 10 oder 15 Jahren haben, die in Frankreich imstande sind, eine deutsche Zeitung zu lesen, ohne sie falsch zu verstehen oder überhaupt dabei zu sein auf einer Tagung, im Gespräch oder so. Dieses Erlernen der Sprache des anderen hat auch zum Ziel nicht nur den Austausch, selbstverständlich, sondern dass man richtig urteilt und versteht, wie die andere Seite tickt. Wenn man nicht die ganze Zeit mit der anderen Seite zusammenleben möchte, kann man nicht ohne ein gutes Verständnis der anderen Seite auskommen. In den Studiengängen, in denen ich lehre, ist es ganz besonders frappierend. In meinen Studiengängen wird oft das Wissen der deutschen Sprache erwartet. Das sind oft integrierte deutsch-französische Studiengänge von der Deutsch-Französischen Hochschule finanziert, wo man beide Sprachen sprechen soll, schreiben soll und verstehen soll. Und das ist frappierend, wie sich diese Klientel sehr vermindert. Das bedeutet nicht unbedingt, dass niemand mehr in Frankreich Deutsch lernt, aber man darf nicht vergessen, dass viele, die Deutsch in der Schule gehabt haben, dann nicht unbedingt sich mit Deutschland im Studium auseinandersetzen werden, sodass von der kleinen Zahl der Deutschlernenden, also weniger als 14% letztes Jahr in ganz Frankreich und weniger als 5% in einigen Gegenden, da hat man kein Reservoir mehr für Spezialisten, die dann wirklich sich mit dem anderen Land befassen wollen. Das ist wichtig, dass in allen Berufen es und in allen Branchen es Menschen gibt, die die andere Seite kennen. Denn das ist an der Universität sehe ich, wie der Nachwuchs aussieht. Aber der Nachwuchs für die Vermittlung und die gute Verständigung zwischen den beiden Ländern, den soll man in allen Bereichen finden, auch im Unternehmen. Und man weiß, dass es da ein großes Interesse gibt und die werden oft übersehen. Sie spielen eine wichtige Rolle, aber das ist, die werden oft nicht identifiziert als Menschen, die davon profitiert haben, dass sie Deutsch in der Schule hatten. In Frankreich ist die Meinung extrem verbreitet, man könne mit den Deutschen, mit dem Englisch auskommen. Und das würde nichts bringen, Deutsch zu lernen. Also wir alle wissen, dass man vielleicht effizient arbeiten kann, rein technisch in der englischen Sprache. Aber zusammenzuarbeiten im Unternehmensbereich sowohl als auch in allen Bereichen des Lebens, das ist nicht nur Technik, ob man das richtige Wort benutzt, sondern ob man bereit ist, zusammen was zu unternehmen. Und die Leute, die meinen, man könnte wirklich nur mit Englisch auskommen, die waren nie in dem anderen Land und nie länger im Grenzbereich und so weiter. Das ist Wunschdenken.
Jetzt ist Alfred Grosherr gestorben und er war in den Jahren vorher ja trotz seiner über 90 Jahre immer noch häufiger Gast in den Medien, im Rundfunk, im Fernsehen auch. Wer erklärt jetzt heute den Franzosen Deutschland? Gibt es da einen, der an die Stelle treten kann, mit der Ausstrahlung auch? Oder verschwindet jetzt diese Position des Deutschland-Erklärers durch den Tod von Alfred Grosherr?
Es gibt keinen zweiten Alfred Grosherr, allein wegen seiner Biografie. Und diese Generation, neben ihm gab es auch andere, wie Joseph Rovan, haben etwas Besonderes erlebt und sind auch in einer Zeit sozialisiert worden und konnten in einer Zeit aktiv sein, die von gestern ist und die nicht zu wiederholen ist. Also insofern wäre es verfehlt zu glauben, man kann einen neuen Grosherr aus dem Nichts ganz zaubern. Er hat einige Nachfolger und Nachfolgerinnen, wie ich sagte, bei den Menschen, die sich mit Deutschland auseinandersetzen und die auch diese Konfrontation nicht scheuen. Sehr zahlreich sind wir nicht. Ich sage wir, weil ich eine dieser Personen bin. Aber es gibt keine Person, die wirklich Deutschland und Deutschland-Frankreich verkörpert. Das ist auch in vielen Bereichen so. In seiner Generation gab es in Frankreich eine Professorin, Hélène Carrère-Dancausse, die immer angerufen wurde, als es um die Sowjetunion ging. Vielleicht war die Welt einfacher. Vielleicht haben wir heute mehrere Stimmen. Das ist auch notwendig, weil es viel mehr Medien und Fernseh- und Radiosender gibt. Insofern muss man sich verteilen. Es kann nicht immer wieder dieselbe Person sein, die überall redet. Und vor allem muss man auch einsehen, dass all diejenigen, die da aktiv sind und keine Angst vor Medien haben, dann eben auch einen Beruf haben und sich nicht dem die ganze Zeit widmen kann. Also ich werde sehr oft gefragt, auch weil es wichtig ist, dass Frauen ans Mikrofon kommen. Und das mache ich sehr gern, wenn ich es kann. Aber ich sehe es als etwas, was zu meiner Pflicht gehört und zu meiner Berufung, aber das ist nicht mein Beruf. Insofern entscheidet jede, wie sie möchte, aber ich bin zunächst Wissenschaftlerin und Universitätsprofessorin und verbringe ziemlich viel Zeit im Archiv und auf Tagungen, auf Fachtagungen. Wenn das geht, dann erkläre ich ein bisschen mehr, weil es mir auch wichtig ist und weil ich auch beobachtet habe, dass wenn man es nicht tut, dann andere Menschen sich selber als Deutschlandspezialisten titulieren und einfach Quatsch erzählen. Es ist auch von mir ein Appell an die Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen Angst haben vor den Medien. Wenn man das Feld den so Generalisten überlässt, die meinen, sie können sowohl über die Ukraine als auch über Deutschland, als auch über, was weiß ich, Medien in Südkorea erzählen können, dann haben wir einen Fehler gemacht. Das heißt, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen da sein und versuchen, nach dem Beispiel von Alfred Grosherr gegen die Vorurteile einige Wahrheiten klar zu benennen.
Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal bei Ihnen nachhaken. Sie haben gesagt, es gibt natürlich keinen zweiten Alfred Grosherr, den kann man jetzt nicht noch mal klonen, neu erfinden. Das hängt auch mit seiner Biografie zusammen. Nun haben wir in den vergangenen Wochen ja auch noch andere Todesfälle zu beklagen von Persönlichkeiten, die im Umfeld tatsächlich noch des Krieges geboren wurden. Denken wir an Jacques Delors oder Wolfgang Schäuble zum Beispiel. Da kann man den Eindruck haben, dass hier eine ganze Generation abtritt, die Europa lange Zeit wirklich geprägt hat und die jetzt vielleicht endgültig verstummt ist. Sehen Sie da eine neue Generation, die diese Erzählung weiterführen kann?
Ja, das ist eine schwierige Frage, dass die Menschen einer Generation absterben, gehört zur Biologie und zum Wesen der Menschheit. Also es ist einfach so. Und damit muss man leben. Ich weiß nicht, ob man wirklich von einer Generation sprechen kann, die jetzt zu Wort kommt. Es gibt aus unterschiedlichen Ecken, aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus den Medien, einige, die bereit sind, sich zu engagieren. Das Problem ist vielleicht, dass man heute mehr als damals noch gedrängt wird, politisch Farbe zu bekennen. und sich zu sagen, ich gehöre zu dem Lager oder zu dem Lager, ich bin der Partei nah oder so. Und das sieht man beispielsweise in den sozialen Medien. Wenn man als Wissenschaftlerin kritisiert wird, dann kommen immer als Argumente, ach ja, regierungsnah oder ach ja, sie liebt die Deutschen so sehr, dass sie Merkel-Fan ist oder Scholz-Maniak ist. Ich glaube, das ist etwas, was kompliziert ist, weil man sich verteidigen muss und sagen, es tut mir leid, das ist kein politisches Bekenntnis. Das einzige Bekenntnis, das ich habe, ist zu versuchen, Informationen richtig zu stellen, Analysen anzubieten, wo die Beschleunigung, die man in den heutigen Medien hat, sehr schnell zu Fehleinschätzungen führt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Wissenschaftler nicht so gerne in die Medien kommen, denn es muss alles schnell gehen, knapp und kurz, knackig, knallend sein. Und das ist genau das Gegenteil der Art und Weise, wie wir denken, erklären und argumentieren. Insofern möchte ich den Studierenden das auch beibringen, wie man sich kurz und bündig fassen kann und ja, eine knappe Analyse bringen kann, die dann verständlich ist.
Nach dem Tod von Alfred Grosseur, wer erklärt den Deutschen in Zukunft Frankreich und umgekehrt? Das war heute unser Thema in Folge 58 von Frankophil mit der Politikwissenschaftlerin Hélène Mia de la Croix. Wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe Landry Charrier. Dank für Förderung und Unterstützung geht an den Deutsch-Französischen Bürgerfonds und das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.